den Gebeten anschließen meiner Geschwister, Jesus, und dir danken, dass die Gelegenheit immer wieder aufs Neue da ist, den kostbaren Glauben, den wir gemeinsam empfangen haben, zu teilen, darüber nachzudenken, darüber zu reden, es zu hören. Jesus Christus, ich möchte dich vom Herzen bitten, Herr, dass du an unseren Herzen wirkst, dass das nicht noch irgendeine weitere Bibelstunde ist oder eine weitere Einheit, weitere Gedanken, sondern dass das für uns geistliche Nahrung ist und Leben ist und Glauben ist. Herr, du vermagst über die Schwachheit und die Begrenztheit hinweg durch deinen Geist in Herzen zu wirken und daraus geistliche Frucht zu schaffen, Herr, die lebensverändernd ist, die greifbar ist, die spürbar ist, die erfahrbar ist, die sichtbar, hörbar ist. Das vermagst du zu tun, und da will ich dich bitten, Herr, nach deiner Gnade und Barmherzigkeit, dass du dieses Wunder an und in uns tust. Herr, segne jeden, der hergekommen ist, segne all die, die zu Hause sind und auf diese Art und Weise heute dabei sind, Herr. Wir sind auf dich angewiesen und danken dir, dass du Gebete gerne hörst. Danke dafür. Amen. Jede Generation hat ihre eigenen Herausforderungen, die sie meistern muss. Unsere Generation in besonderer Art und Weise. Und es ist schön, wenn sich auch bestimmte Dinge sich etwas erleichtern. Ich hätte nie gedacht, dass ich, wenn ich sitzen würde und hören würde, dass die Gemeinde singt, dass es für mich sich wie neu anhören wird. Schön, dass sich etwas lockert und dass wir da Stück für Stück, ich traue es mir fast gar nicht zu sagen, in die Normalität zurückkehren können. Ich hoffe, dass es weiter so geht und dass wir dann nicht nur singen, sondern dann irgendwann auch ohne Maske singen und dass wir dann auch in eine andere Art und Weise zusammenkommen können, wo wir nicht auf Abstände achten müssen, sondern uns so begegnen, wie wir es eigentlich gewohnt sind. Lass uns das im Gebet auch immer wieder dem Herrn vorbringen und das auch erbitten, Herr, dass er das schenken mag, ja, dass unser Herzen sich danach sehnen, er kann es uns geben, nach seinem Willen kann er es tun. Trotzdem ist es sehr herausfordernd, und wir als Christen und als Kinder Gottes müssen, wie gesagt, in jeder Generation diese bestimmte Herausforderung meistern. Die eine Herausforderung, die aber jede Generation meistern muss, jede Generation der Kinder Gottes meistern muss, das ist die Herausforderung der Liebe. Egal, welche Umstände sind, welche weltverändernde Ereignisse stattfinden, in welcher Zeit man lebt, das, was nötig ist und was mit was jede Generation, und ich rede jetzt von Kindern Gottes, die Rede ist, mit was sie immer konfrontiert ist, dass sie eben in dieser Geschwisterliebe, in dieser Bruderliebe lebt. Das braucht es immer, und das ist immer herausfordernd. Und wenn ich das so sage, dann ist es kein Vorwurf, aber es mangelt auch irgendwie jedes Mal an dieser Geschwisterliebe, an der Bruderliebe. Sobald Schwierigkeiten auftauchen, sobald Meinungsverschiedenheiten auftauchen, dann ist das gefragt, ist die Bruderliebe gefragt. Wie geht man damit um? Wir sind im Studium des 2. Petrusbriefs und wir sind im Vers 7. Und ja, in diesem Vers haben wir gesehen und gelesen, dass Petrus uns auffordert, in unserem kostbaren Glauben, der uns geschenkt ist, den wir bekommen haben als Kinder Gottes, dass wir diesen Glauben so leben, dass es eben Gott verherrlicht, dass es ihm zu Ehre ist, dass dieses Leben gottesfürchtig ist, also ihm wirklich die Ehre bereitet. Und die Frage ist natürlich, wie lebt man dieses Gottesleben? Dieses Leben, das Gott verherrlicht, dieses gottesfürchtige, gottverherrlichende Leben. Die Schrift gibt uns eine Antwort darauf und die sagt, dass dieses Leben, das Gott verherrlicht, ist leben wir in der Bruderliebe. Es braucht die Liebe, dass es Gott verherrlicht. Immer wieder werde ich mit Fragen konfrontiert und ich werde gebeten, mich zu positionieren zu bestimmten eben Fragen dieser Zeit. Also wie gehen wir damit um, ob jetzt da Abstand, Masken, Impfen, all diese Fragen dann kommen. So, was denkst du dazu, was ist richtig? Und gestern telefonierte ich wieder mit einer Person, die sagte, das spaltet so die Christen, das spaltet so die Kinder Gottes untereinander. Da gibt es so viele Meinungen, was richtig und was falsch ist. Und das geht da schnell. seidenweise durch die Christen hindurch. Und was ist das Richtige? Und das ist immer wieder die Frage, oder? Man stellt sich, was ist das Richtige? Was muss man tun? Wie muss man reagieren? Und die Antwort ist eigentlich ziemlich einfach. Die ist eigentlich zu einfach. Das tun, was Gott verherrlicht. So, das ist was die Antwort auf alle Fragen, auf alle Herausforderungen jeglicher Zeit. Wie muss ich mich verhalten? Was ist das Richtige? Und ich sage, die Antwort ist, tu das, was Gott verherrlicht. Und so einfach die Antwort da ist, sondern ja, aber was bedeutet das? Also was verherrlicht Gott? Und da ist die Antwort wiederum keine komplizierte. Was verherrlicht Gott? Die Schrift sagt, die Bruderliebe. So. Eigentlich ist es nicht kompliziert. Auf die ganzen komplizierten Fragen dieser Zeit und dieser Welt, mit denen wir konfrontiert werden, wir müssen nicht auf jede Detailfrage eine Antwort haben. Wir haben eine grundsätzliche Antwort. Und wenn wir diesen Fragen begegnen, Herausforderungen begegnen, dann fragen, müssen wir uns fragen, verherrlicht das unseren Vater im Himmel? Verherrlicht das unseren Herrn? Und um das zu prüfen, ob das den Herrn verherrlicht oder nicht in unserem Verhalten ist es in Liebe? Geschieht es in Liebe, ja oder nein? Und wenn das dieses Kriterium oder diesem Prüfkriterium standhält, dann ist es das Richtige. Wenn es nicht tut, dann ist es Falsche. So geht es nicht richtig oder falsch, sondern ist es Gott verherrlichten, ja oder nein? Und geschieht das eben in Liebe? Wir haben uns da in diese Paarung hineingedacht. Es ging zuerst mal um die Gottesfurcht und dass die Gottesfurcht die Liebe braucht, die Bruderliebe braucht. Heute kommen wir zu der letzten Paarung in dieser Abhandlung im 2. Petrusbrief. Heute ist es die siebte Paarung, die steht in Vers 7. Ich lese uns das nochmal vor, auch wenn es nur kurz ist. 2. Petrus, Kapitel 1, ab Vers 7. In der Gottesfurcht aber Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Das ist das Ende dieser ganzen Aneinanderreihung von diesen Dingen, die notwendig sind, die wir in unserem kostbaren Glauben, der uns geschenkt worden ist, darreichen sollen, befleißigen sollen, anwenden sollen. Und Petrus endet mit der Liebe. Und er bringt diese zwei Dinge eben zueinander, die Bruderliebe. Und was braucht nun die Bruderliebe, die letztendlich Gott verherrlicht? Es braucht selbst die Liebe. So, das wollen wir miteinander uns anschauen. Aber etwas noch bei der Bruderliebe bleiben. Lass uns noch etwas darüber nachdenken. In der letzten Bibelstunde habe ich euch versucht zu zeigen, dass die Bruderliebe in dieser Weise Gott verherrlicht, weil sie aufzeigt, dass wir echte Kinder Gottes sind. Derjenige, der von Gott wiedergeboren ist, bekommt nicht nur den Heiligen Geist und somit das neue Leben, sondern bekommt mit dem Heiligen Geist die Liebe Gottes in sein Herz ausgegossen. Das heißt, ein Kennzeichen der Kinder Gottes ist die Bruderliebe, die Fähigkeit, lieben zu können. Und zwar die lieben zu können, die Gott auch liebt. Das ist etwas, was durch die Wiedergeburt und durch den ausgegossenen Heiligen Geist eben möglich ist, beziehungsweise uns geschenkt worden ist. In diesem Zusammenhang geht es eben um die Frage der Heilsgewissheit. Woher kann ich sicher sein, dass ich gerettet bin? Und die Schrift lehrt und Petrus lehrt, wenn du die Geschwister, die Brüder und Schwestern im Glauben lieben kannst, wenn du das tun kannst, wenn du dazu befähigt worden bist, dann ist es ein Zeichen, dass du ein Kind Gottes bist. Warum ist es so wichtig? Er sagt, Gott hat ein Wunder getan und Gott wird dadurch verherrlicht, dass er dich befähigt, seine Kinder lieben zu können. So wie er sie liebt, so bist du auch dazu befähigt, von ihm die Kinder, seine Kinder zu lieben. Das verherrlicht Gott, wenn du so lebst, in dieser Liebe lebst, die liebst, die Gott liebt, dann sagt die Schrift, dann verherrlichst du Gott. Und somit ist es ein Kennzeichen, dass du ein Kind Gottes bist. Warum ist es so wichtig oder inwieweit ist es ein Kriterium oder ein Prüfkriterium? Die Schrift lehrt ebenfalls, dass keine Kinder Gottes eben die Kinder Gottes nicht lieben können, auch nicht lieben wollen, sie hassen sie. So, die Welt hasst die Kinder Gottes. Sie hasst Gott, sie hasst Christus und sie hasst die, die ihm gehören. Wenn aber ein Mensch, der in der Welt lebt, aber die Kinder Gottes liebt, dann kann er es nur aus einem Grund. Er ist aus Gott geboren. Er ist nicht mehr von der Welt. So, das ist ein Kennzeichen. Einer, der befähigt ist, einer, der die Kinder Gottes liebt, ist ein Wiedergeborener. darüber, was die Liebe ausmacht und wie sie formuliert ist. Das möchte ich heute euch nochmal zeigen. Aber hier einfach mal erstmal mal nur ein paar grundlegende Weichenstellungen, beziehungsweise das ist die Schneise, die wir hier brauchen. Nochmal, die Bruderliebe ist ein Kennzeichen der Kinder Gottes. Es ist das Kennzeichen der Kinder Gottes. An dem erkennt man, ob jemand ein Kind Gottes wirklich ist oder nicht. Ich möchte euch bitten, mit mir ins Johannesevangelium zu gehen. Johannes Kapitel 13. Und euch diese berühmten und bekannten und wichtigen Verse lesen. Das sind so Verse, von denen ich sage, wenn ihr in eurer Bibel malen dürft, malt fleißig. Wenn ihr anstreichen dürft, streicht es an. Wenn ihr nichts reinschreiben dürft, schreibt es auf ein extra Blatt Papier und legt es rein. Und wenn das nicht hilft, dann schreibt es auf eine Karte und lernt es auswendig. Das sind wirklich entscheidende, wirklich wichtige Verse. Ich lese euch Kapitel 13, Vers 34 und 35. Jesus spricht, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Nochmal, sehr klar, sehr stark, sehr ausdrucksstark, was Jesus hier den Jüngern lehrt. Um das ein bisschen zu verstehen und nochmal genauer anzuschauen, es ist gut, wenn wir kurz Kapitel 13, die ersten Verse, also wenn wir den Gedankengang, den sogenannten Kontext uns nochmal vor Augen führen, wie kommt Jesus zu dieser Aussage, was sagt er eigentlich? Kapitel 13, hier beginnen wir mit den letzten Stunden an diesem Donnerstagabend, den Jesus mit seinen Jüngern vollbracht hatte. Er hat seinen Dienst in der Welt getan, die Welt hat ihn gehasst. Obwohl er all die Zeichen getan hat und obwohl all das geredet hat, die haben ihn verworfen und jetzt zieht er sich zurück und nimmt jetzt ganz bewusst Zeit für seine Jünger, bereitet sie vor auf das, was kommt, nicht nur auf seinen Tod und auf seine Auferstehung, sondern auf ihr Leben eben nach diesem Ereignis und somit auch ihren Auftrag und ihre Berufung und er erklärt ihnen all das, was kommen wird und im Wissen, was alles da passiert, wie gesagt, im Markus-Evangelium gucken wir uns das ja gerade sehr genau an, was da alles passiert. Schaut mal, Kapitel 13, Vers 1 heißt es, vor dem Passafest, aber als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater hinzugehen, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebt er sie bis ans Ende. Damit beginnt dieser Abschnitt. Alles, was jetzt kommt, ist motiviert aus der Liebe Jesu zu seinen Jüngern. So, das, was alles erklärt wird, was alles er tut, was alles mit ihm passiert, mit ihm geschieht, er sagt, das ist wie eine Überschrift. Das ist wie eine Einleitung dazu. Er sagt, Jesus wusste, die Zeit ist gekommen. Er wusste, er wird jetzt sterben. Er wusste, er wird jetzt zum Vater zurückgehen. Und was er jetzt beginnt zu tun, das tat er alles aus Liebe. Das ist sozusagen die Einleitung. Weil er sie geliebt hat, die in der Welt sind. Die waren nicht von der Welt. Die hat aus der Welt sich erwählt. Aber er liebt sie, die in der Welt sind. Sagt die Schrift, liebt er sie bis ans Ende, und das ist das Geheimnis. Er liebt sie bis ans Ende, den ganzen Weg hindurch. Das heißt, alles, was er ab diesem Moment getan hat, gesagt hat, hat er aus, warum gesagt? Aus Liebe. Motiviert und getrieben von der Liebe. Und ihr wisst, was als erstes was passiert. Was tut er als erstes, nachdem das uns gesagt ist? Er wäscht seinen Jüngern die Füße, richtig? Wir wissen auch, warum er es tut. Lest mal mit mir Vers 15, dann heißt es, denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, das auch ihr tut, wie auch ich getan habe. Von was redet er? Von Füße waschen. Von der Liebe. Liebe Geschwister, von der Liebe. Er sagt nicht, so wie ich euch die Füße gewaschen habe, so wascht auch die Füße untereinander. Ganz ehrlich, ich bin ein bisschen froh, dass das nicht gemeint ist. In einem Studiengang, in einem Kurs, ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen ist, ob der Dozent oder einer Schüler, ich weiß es nicht, musste jeder irgendwo eine Station vorbereiten. Und einer hat das vorbereitet, Füße waschen. Und ich musste ausgerechnet meinem Dozent die Füße waschen. Und er mir. Ich weiß nicht, was schwieriger war. Ehrlich gesagt, ich bin sehr froh, nicht, dass ich eine Schwierigkeit habe, jemand die Füße zu waschen, aber ich bin froh, dass es hier um das Beispiel der Liebe geht. Es geht nicht darum, dass wir uns jedes Mal die Füße waschen müssen, wenn wir uns treffen oder uns Liebe gegenseitig zeigen müssen, dass das ein Liebesbeweis ist. Nein, hier geht es, Jesus, es beginnt, was hast du da getan, was hat Jesus da getan? Er bringt ihnen ein Beispiel. Worin liegt das Beispiel? Es liegt nicht beim Füßewaschen, das Beispiel liegt worin? Er hat einen Sklavendienst getan. Er hat sich erniedrigt, er hat sich gedemütigt, er hat etwas getan, was eklig ist. Das ist nicht angenehm. Heute zieht man die Socken aus. Früher hat man nicht mal Socken ausziehen müssen, die Füße sahen noch etwas anders aus. Vielleicht sehen heute Füße genauso aus, ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist es nichts Angenehmes. Er erniedrigte sich, er demütigte sich, er tut einen Dienst eines Sklaven. Schaut mal Vers 15, denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass ihr auch tut, wie ich auch ich getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Sklave ist nicht größer als der Herr und auch ein Gesandter nicht größer als der, der ihn gesandt hatte. In dem ganzen Zusammenhang, letztendlich Jesus tut hier einen Dienst eines Sklaven. Das ist ein Liebesdienst. Er erniedrigt sich wirklich bis ans Äußerste. Und der Hintergrund, die Jünger gaben ihm zu diesem Zeitpunkt nicht wirklich einen Grund, sie zu lieben, oder? Ich sage es immer wieder, das ist mir immer wieder vor geistigem Auge, dass in dem Moment, als Jesus ihnen die Füße wäscht, in ihnen nicht ein Gefühl der Schmetterlinge, ein Gefühl der Zuneigung und der Innigkeit, die streiten, wer da unter ihnen der Größte ist, die Füße stinken bis in die Nase hinein, es ist alles andere als eine romantische Atmosphäre. Er tut hier einen Liebesdienst und das nimmt uns ein bisschen in den ganzen Kontext hinein. Und nachdem er das Abendmahl mit ihnen hält oder einsetzt, indem er ihnen erklärt, was er tun wird, für sie sterben, leiden, all diese Dinge, indem er ihnen sogar sagt, wird verraten werden, er den Verräter identifiziert. Also all das, was wir mittlerweile gut uns angeschaut haben, nachdem er das alles gesagt hatte, nachdem er fertig war, steht er auf und das ist sozusagen die Zusammenfassung. Schaut mal, jetzt gehen wir wieder zurück zu Vers 34. Dann sagt er, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Das ist das. Wie ich, so auch ihr. Wie Jesus. Im Wissen, dass das Leiden mit sich bringt, im Wissen, dass es Erniedrigung mit sich bringt, im Wissen, dass es stinken wird, den ganzen Weg gehen, lieben bis zum Schluss, im Wissen, sie sind in der Welt. Und wisst ihr, wie man ist, wenn man in der Welt ist? Nicht gerade liebenswürdig. Weil er wusste, sie sind in der Welt und sie sind mit all diesem Dreck der Welt behaftet. Sie kommen permanent mit diesem Dreck der Welt in Kontakt. Das kann man nicht vermeiden. Die Füße werden halt immer dreckig. Das heißt, man kriegt immer was ab. Das Herz, beziehungsweise Jesus sagt ja, durch sein Wort sind alle rein, aber die Füße muss man immer wieder waschen. Man muss immer wieder das auch aushalten, und zwar bis zum Ende. Und Jesus sagt, ich gebe euch ein Beispiel, so wie ich euch liebe bis zum Ende, und wenn es notwendig, ich wasche euch jeden Tag die Füße. So macht es auch. Und er sagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Jetzt interessant, Jesus gibt ein neues Gebot. Er setzt jetzt mit dem Einsetzen des neuen Bundes, setzt er auch ein neues Gebot ein. Interessant, nicht Gebote, ein Gebot. Er gibt uns nur ein Gebot. Gut? Nur eins. Nicht zehn. Der neue Bund ist verankert mit einem Gebot. Er bricht das alles runter und sagt, liebt, wie ich geliebt habe. Liebt einander. Und dann kommt er zu dieser wahnsinnigen, wichtigen Aussage. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das wird das Erkennungszeichen sein derjenigen, die zu diesem neuen Bund gehören, die dieses Gebot halten. All die, die dieses Gebot halten, die gehören zu mir. Ich habe es euch geboten. Ich habe es euch gesagt. Ich habe euch dieses Gebot gegeben. Wer mir gehört, der hält meine Gebote. Der hält mein Gebot. Er liebt, wie ich liebe. Meine Jünger erkennt man darin, dass sie so lieben, wie ich liebe. Es ist ein Erkennungszeichen. Liebe Geschwister, wichtig, nochmal, nicht durch die Liebe wird man ein Jünger Jesu. Wer kann so lieben wie Jesus? Wer? Wer kann so diese Liebe gegenüber denen aufbringen, der Sünder? Wer? Ich sage euch nur derjenige, der Jesus gehört. Nur diejenigen, denen Jesus seine Liebe durch seinen Geist ausgegossen hat. Nur diejenigen, die Jesus dazu befähigt hat, so zu lieben. Nur die können so lieben wie er. Kein Mensch kann so lieben. Und darum sagt er, meine Jünger wird man daran erkennen, dass sie so lieben. Ja, warum? Ich werde meinen Beistand schicken. Ich werde euch nicht allein lassen. Er spricht doch dann in dem nächsten Zusammenhang von der Gabe des Geistes und dass er sie alles lehren wird, in alle Wahrheit leiten wird, sie befähigen wird. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun, wird er sagen, oder? Ihr werdet keine Frucht bringen, wenn ihr nicht in mir bleibt, wenn ihr nicht meiner Liebe bleibt und all diese. Ihr braucht mich. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Darum rede ich von einem Erkennungszeichen. Die Liebe zu den Geschwistern, ich greife schon ein bisschen vor, darf nicht geheuchelt sein. Sollte nicht geschauspielt sein. Man kann so tun, als ob. Aber wahre Kinder Gottes, die müssen es nicht schauspielen, denn das ist ihnen gegeben. Sie bekommen diese Fähigkeit, die Kinder zu lieben. Also Jesus spricht, und das ist so ein Herzstück von, deswegen sage ich, das sind so wichtige Verse. Er redet von einem neuen Gebot und er sagt, dass an diesem Gebot wird sich zeigen, wer das hält und somit, ob er wirklich seiner ist oder nicht. Schaut mal in Kapitel 14, Vers 15. In diesem Zusammenhang müssen wir auch diesen Vers zum Beispiel lesen. Jesus sagt, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Was meint Jesus? Es geht genau in die gleiche Richtung. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Welche Gebote? Liebt einander. Warum das in Mehrzahl steht und nicht nur eins, das zeige ich euch gleich sofort. Aber Jesus sagt damit Folgendes. Du sagst, du liebst mich. Du meinst, du liebst mich? Dann halt doch mein Gebot. Jesus sagt nicht, durch das Halten meiner Gebote wirst du mich lieben. Wenn du mich liebst, dann hältst du meine Gebote. Du kannst sagen, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, aber wenn du das, was ich sage, nicht hältst, wo ist denn die Liebe? Das ist, worauf Jesus hinaus sagt. Die Liebe zu mir ist dann echt, wenn sie in der Lage ist, die anderen zu lieben. Wenn sie die anderen liebt, dann ist sie echt. Wenn du das tust, was ich dich bitte, dann offenbarst du wirklich, dass du mich liebst. Schaut mal in Vers 21, wiederholt er das Gleiche und sagt, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. So, die Liebe ist verknüpft mit seinem Gebot, mit seinem Auftrag. Und jetzt schaut mal, wie er seine Liebe zum Vater definiert. Im gleichen Kapitel Vers 30 lese ich euch vor. Ich werde nicht vieles mehr mit euch reden, denn der Fürst der Welt kommt und in mir hat er gar nichts. Also, er bringt Jesus nicht zum Fall. Keine Versuchung, kein Widerstand vermag Jesus von diesem Weg abzubringen. Warum geht Jesus gerade diesen Weg? Warum nimmt Jesus alles auf sich? Was ist seine treibende Kraft? Schaut mal, was steht. Aber damit die Welt erkenne, dass ich den Vater liebe. Woran erkennt die Welt, dass Jesus wirklich den Vater liebt? Und so tue, wie er mir geboten hat. Steht auf, lasst uns von hier fortgehen. So, wollt ihr sehen, dass ich wirklich meinen Vater liebe? Ich zeig's euch. Kommt mit. Ich tue, was er will. Was der Vater will, das habe ich in Gethsemane erbeten, nicht mein, dein Wille geschehe. Was der Vater will, das tue ich und er will, dass ich für euch sterbe. Also mache ich das. Das ist ein Liebesbeweis. Ich sage nicht nur, dass ich meinen Vater liebe. Ich sage nicht nur, dass ich euch liebe. Ich tue es. Ich wasche euch die Füße. Ich gehe für euch ans Kreuz. Und er sagt, das, Das ist meine Liebe, das ist mein Liebesbeweis, dass ich wirklich einen Vater kenne, dass ich einen wirklichen Vater liebe. Ich gehe, ich tue das, ich sage es nicht nur, ich tue es. Vers 9, in diesem herrlichen Abschnitt von Kapitel 15, in wahren Weinstock und Reben, bleibt in mir. Schaut mal, was Jesus sagt, was bedeutet dann in ihm bleiben. Wie der Vater mich geliebt hat, hab auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Bleibt darin. Zweifelt nicht. Bleibt darin. Nehmt sie an. Der Vater liebt mich. Ich liebe meinen Vater. Ich liebe euch. Liebt mich. Liebt mich auch. Wie lieben wir Jesus? Indem wir das tun, was er uns sagt. Was hat er gesagt? Liebt einander. Das ist schon erstaunlich, oder? Ich würde sagen, also wenn du mich liebst, dann tust du, was ich dir sage. Und was ich dir sage ist, tu mir was Gutes. Richtig? Die Liebe Jesus, eine andere sagt, wenn du mich liebst, dann tust du, was ich dir sage. Und was ich dir sage ist, lieb den. Das ist etwas anderes. Das ist diese, von dieser Liebe. Jesus sagt, wenn du mir was Gutes tust, dann tu denen was Gutes, die ich auch liebe. Liebe, die ich auch liebe, dann beweist du deine Liebe zu mir. Das ist doch, wenn du die liebst und denen Gutes tust, denen zu trinken gibst, denen zu essen gibst, in Gefängnissen besuchst, in Kleider gibst, sie versorgst, wenn du das alles tust, sie nicht alleine lässt, sie bekochst, ein Bett gibst, wie auch immer, dann tust du es mir. Das tust du für mich. Das ist der Liebesbeweis. Das ist von dieser Liebe. Der Vater liebt uns, der Sohn liebt uns und der Sohn sagt, liebt mich, liebt den Vater, indem ihr euch einander liebt. Johannes war von diesem Gedanken fasziniert. Johannes war von diesem Gedanken, von dieser Wahrheit, von diesem neuen Gebot, von diesem neuen Bund, von diesem Wesen des neuen Bundes so durchdrungen, dass sein ganzer erster Brief, den er geschrieben hat, das alles atmet. Letztendlich, der erste Johannesbrief, schlagt man mit mir den auf, der verarbeitet das, was Johannes in seinen jungen Jahren hier von Jesus gehört hat. Das muss ihn sehr beeindruckt haben, das muss ihn sehr verändert haben, auch in seinem ganzen Wesen. Ich glaube, nicht ohne Grund sagt man, das ist der Apostel der Liebe, auch wenn seine Briefe wirklich schwer sind, inhaltlich hoch und vom Himmel her, ist trotzdem ist Johannes der Apostel der Liebe schlechthin, denn er schreibt permanent darüber. Der erste Johannesbrief ist in dieser Hinsicht ein wertvolles Zeugnis davon, und es lohnt sich, da ein bisschen hineinzuschauen. Und darf ich so einen ganz kleinen Exkurs hier wagen und etwas euch, das, was wir jetzt bei Jesus gehört haben, dass er das neue Gebot gegeben hat, dass dieses neue Gebot darin besteht, uns zu lieben, gegenseitig zu lieben. Und damit bekommen wir ein Erkennungszeichen, eine Bestätigung, dass wir Kinder Gottes sind. Das alles verarbeitet er in diesem ganzen Brief. Wie beginnt dieser Brief? Schaut mal mit mir hinein. 1. Johannes, Kapitel 1, er schreibt, was von Anfang war, was wir gesehen, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben, vom Wort des Lebens. Und das Leben ist offenbart worden und wir haben es gesehen und bezeugt und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns offenbart worden ist. Das ist eine andere Formulierung von Johannes, Kapitel 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort und das Wort war Gott, richtig? Und wir haben seine Herrlichkeit geschaut. In anderen Worten, im Prinzip beginnt er einen Brief, aber genauso. Das heißt, wir geben euch, das, was wir euch weitergeben, ist das, was wir erlebt haben, was wir gesehen haben, was wir selbst erfahren haben. Das ist keine Theorie. Wir haben es wirklich erlebt. Und wir haben es sogar geschaut, wir haben es berührt. So, und jetzt schaut mal, was er dann Vers 3 sagt. Das ist schön. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir euch. Und jetzt bekommen wir die Intention, das Ziel, warum Johannes diesen Brief schreibt. Er sagt Folgendes. Verkündigen wir euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Das Ziel ist, wir sollen Gemeinschaft haben. Wir sollen eins sein, eins. Diese Einheit sollen wir erleben. Das heißt, wir schreiben euch mit dem Ziel, damit wir erkennen und begreifen, hey, wir sind doch eins. Wir gehören zusammen. Und zwar nicht nur untereinander, sondern wir gehören genauso zu Gott. Und wir haben nicht nur Gemeinschaft untereinander, wir haben sogar Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater und wir haben die Gemeinschaft mit Christus. Wir sind eins. So, das ist seine Intention. Wir müssen das, er sagt, darum schreibe ich euch, damit ihr begreift, wir haben Gemeinschaft untereinander. Und was ist das Ziel dieser Gemeinschaft? Ich hoffe, das versteht ihr. Es ist nicht befremdlich. Das Ziel ist von Gemeinschaft ist Freude. Auch wenn es nicht immer hervorbringt. Aber er sagt, die Gemeinschaft ist, und das schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Diese Gemeinschaft untereinander, die Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn, soll in uns eine Freude hervorbringen. Ja, warum? Von welcher Freude redet er? Ja, damit wir wissen, wir sind seins. Wir gehören ihm. Das ist das Thema Heilsgewissheit. Wenn ich weiß, ich gehöre zu den Schar der Gläubigen, ich gehöre zu den Kindern Gottes. Wenn ich weiß, ich habe Gemeinschaft mit Gott, wenn ich weiß, ich habe Gemeinschaft, Anteil an Christus, dann bin ich seins, dann ist meine Freude groß. So, das ist die Art und Weise, wie Johannes gleich am Anfang von dem Brief das formuliert und sagt, hey, ich schreibe, damit wir Gewissheit haben und somit Freude haben. Das Ganze drückt er am Ende etwas anders aus, aber das ist die Klammer und das ist dann in Johannes Kapitel 5. Und diesen Vers habe ich euch schon mal vorgelesen. Das ist eine Zusammenfassung. Am Ende vom Brief schreibt er, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. So, darum schreibt er, Gewissheit der Gemeinschaft, Gewissheit oder Empfinden, Erfahren der Freude und Gewissheit des ewigen Lebens. Darum schreibe ich euch. So, wie erkennt man das? Woher weiß ich, dass ich Gemeinschaft habe? Weiß ich, dass die Gemeinschaft, die wir haben, wirklich echt ist? Woher weiß ich, dass sie nicht gespielt ist? Woher weiß ich, dass ich wirklich mit Gott eins bin? Woher weiß ich, dass ich wirklich mit Jesus eins bin? Woher kann ich das wissen? Kann ich das überhaupt wissen? Ja, du kannst es. Und die Schrift sagt, du kannst es wissen. Viele würden sagen, das kann man nicht wissen. Man kann hoffen. Man kann es wissen. Er schreibt einen ganzen Brief, damit wir es wissen. Wisst ihr, wenn man es weiß, dann kommt die Freude. Weiß man es nicht, hat man keine Freude. Dann hat man Angst und Furcht. Und das ist die ganze Intention darum. Und jetzt schreibt und sagt, woher kann ich es wissen? Wie kann ich es erfahren? Und deswegen sage ich, das ist einer der besten Briefe, um dich selbst zu prüfen, ob du Gemeinschaft mit den Kindern Gottes, Gemeinschaft mit Gott, mit Christus und somit ewiges Leben hast oder nicht. Er schreibt nur als Beispiel, Vers 6, er schreibt so, wenn wir sagen, das taucht jetzt in seinem Brief immer und immer und immer wieder auf. Er sagt, wenn wir sagen, so, aber dann etwas anderes passiert, dann passt irgendwie nicht. Wenn wir etwas sagen, dann sagt er, dann muss es dem auch der Wahrheit entsprechen. Und darum taucht diese Formulierung im ersten Johannesbrief immer wieder. Wenn wir sagen, wenn wir sagen, wenn wir sagen, wenn du sagst, und nur als Beispiel, Vers 6, so steigt er ein so in diese Prüfung. Und er sagt, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, so beginnt es doch. Er sagt, wir haben Gemeinschaft mit untereinander, Gemeinschaft mit Gott, mit Christus. Dann sagt er, also, wenn wir sagen, oh ja, wir haben Gemeinschaft mit ihm und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wir können viel davon reden, ja, ich habe Gemeinschaft mit Gott, aber wir leben nicht im Licht, sondern in Finsternis. Dann sagt Johannes, dann bist du ein Lügner. Was bedeutet in Finsternis leben? Jetzt erklärt er es. Was bedeutet das in der Finsternis und nicht im Licht leben? Und er erklärt es, ich fasse zusammen, wenn du sagst, ich habe keine Sünde, Wir haben da, in der Finsternis leben bedeutet sündigen. Richtig? Nicht richtig. Wenn du sagst, ich habe Gemeinschaft mit Gott, ich lebe mit ihm, aber du kein Empfinden der Sünde hast, dann hast du keine Gemeinschaft mit ihm. Denn wenn du ihm begegnen würdest, würdest du wie tot hinfallen. Du würdest erkennen, wer er ist und wer du bist. Du würdest deine Sünde erfahren. immer wieder ist das Gespräch mit in der Seelsorge mit Menschen, ob aus unserer Gemeinde oder von nah und fern, in E-Mails, in WhatsApps, in Telefonaten, in denen ich den erkläre, dass je näher man Jesus kommt, umso mehr man erkennt, wie man wirklich ist. Menschen hadern und kämpfen und sagen, je länger ich Christ bin, umso mehr merke ich, dass ich eigentlich nichts bin. Ich sage, ja genau, das ist es. Je näher wir kommen, umso kommen wir dem Licht näher. Wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben, was glauben wir, was dabei rauskommt? Es offenbart unser Wesen. Je mehr Licht, umso mehr wird man die Poren sehen und die Pickel. So beginnt er. Und er sagt, also, woran weißt du, dass du Gemeinschaft mit Gott hast? Du bist dir deiner Sünde bewusst. Nicht du bist dir bewusst, dass du keine Sünde mehr hast. Nein, du bist dir deiner Sünde bewusst. Aber er geht weiter. Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. Kennen wir, oder? Dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. So, wenn wir unserer Schuld bewusst sind, dann gehen wir mit der Schuld wohin? Ja, zu ihm. Wir gehen zu Jesus und bekennen sie ihn. Also bekennst du deine Schuld? Das heißt, wenn du Sünde erlebst, wohin treibt dich das? Weg von Jesus oder zu Jesus hin? Wenn es dich zu Jesus bringt, dann sagt Johannes, das ist ein gutes Zeichen. Dann hast du nämlich Gemeinschaft. Wenn du wegrennst, hast du keine Gemeinschaft. Die Gemeinschaft besteht ja eben darin, dass du, obwohl Sünde du erlebst, Gemeinschaft hast. Und wie kann das passieren? Ja, entweder gibt es nur zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, du hast halt keine Sünde. Du sündigst nicht. Dann hast du immer Gemeinschaft, okay? Das ist der eine Weg. Recht schwierig, wenn man in dieser Welt lebt und sich die Füße immer wieder schmutzig macht. Das zweite ist, man lässt sich die Füße von Jesus immer waschen. Man ist schon gebadet, aber die Füße werden immer dreckig, also muss man immer wieder. Das ist, was Johannes hier verarbeitet. Johannes 13 verarbeitet er hier. Das heißt, wir kommen zu Jesus und sagen, Jesus ist wieder schmutzig gemacht. Und er wird sagen, ich gürte nicht, ich wasche es. Ich wasche es. Und in dieser Weise übrigens, wie sollen wir dann, wenn Jesus mit uns so umgeht, wie sollen wir dann mit unseren Geschwistern umgehen? Nein, ich lebe in der Welt und ich kann schmutzig werden, aber die anderen, weh denen, sie werden schmutzig. Schon wieder durch die Pfütze gelaufen. Soll ich schon wieder die Füße waschen? Soll ich dir schon wieder vergeben? Ja, wie oft soll ich dir denn vergeben? Wie oft hat Jesus dir vergeben? Ja, das ist was anderes. Nein, es ist überhaupt nichts anderes. Wie ich euch geliebt habe, liebt euch einander. Wie oft wasche ich euch die Füße, wascht euch so oft die Füße. Das ist die Liebe, von der er redet. Vergebt einander. Vergebt. Und Johannes sagt, das ist der Einstieg ins Verständnis der Gemeinschaft. Wir haben dann Gemeinschaft, wenn wir Sünden bekennen. Wenn wir nicht verheimlichen, nicht vertuschen oder sagen, wir haben keine. Wenn wir Sünden bekennen, dann haben wir Gemeinschaft. Wir haben Gemeinschaft untereinander. Wir haben Gemeinschaft mit dem Vater, wir haben Gemeinschaft mit dem Sohn. Wenn wir zugestehen, hey, ich habe Sünden und ich fehle. Das ist die Voraussetzung für Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft, von der man erwartet, dass keine Sünde gibt, ist eine geheuchelte, ist keine biblische, keine echte. Denn es gibt sowas nicht, es gibt es einfach nicht. Solange wir in dieser Welt leben, gibt es sowas nicht. Wer das behauptet, ich kenne welche, die behaupten, man ist erst ein Kind Gottes und wirklich gerettet, wenn man nicht mehr sündigt. Es gibt ganze Bewegungen, die das lehren. Nur dann kannst du sicher sein, dass du gerettet bist, wenn du nicht mehr sündigst. Kannst du dann irgendeinmal sicher sein? Niemals. Niemals. Also, das ist der Einstieg. Der Einstieg ist wichtig. Ich bin mir meiner Schwachheit und meiner Sünde bewusst. Und jetzt schaut mal, nur damit ihr es richtig einordnet, Kapitel 2, Vers 1. Meine Kinder, so süß, gell? Das ist der Hirte daher. Meine Kinder, ich habe euch geschrieben dies, damit ihr nicht sündigt. Oh, Herr Johannes, was jetzt? Du hast doch vorhin gesagt, wir müssen Sünden bekennen, weil wir leben in Sünden. Und jetzt sollen wir... Von welcher Sünde spricht er? Von welcher Sünde redet er, damit wir nicht sündigen? Von der Sünde zu sagen, ich habe keine Sünde. Damit ihr euch nicht versündigt, zu sagen, ich lebe im Licht, aber du bist in der Finsternis. Damit du von der Sünde dich zu bewahren, des Hochmuts, ich habe keine Schuld. Ich habe euch geschrieben, damit ihr euch selbst richtig einordnet und diese Sünde nicht begeht. Versteht ihr? Sonst ist es sehr widersprüchlich, was Johannes von uns fordert. Aber das ist er nicht. Er hat es verstanden. Das ist die schlimmste Sünde, die man begehen kann, zu sagen, ich habe keine Sünde. Davor will er uns bewahren. Und dann geht er weiter. Vers 3, Kapitel 2, Vers 3. Und hierin erkennen wir, das ist eine herrliche Formulierung, die führt uns sofort auf die Spur. Was will er sagen? Hierin erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Also, worin erkennen wir, oder worin weiß ich, dass ich Gemeinschaft habe? Ich lebe im Licht. Im Licht leben bedeutet, ich weiß um meine Schuld und Sünde Bescheid und ich bekenne sie. So, dann lebe ich in seiner Gemeinschaft. Lebe ich in seiner Gemeinschaft, dann sagt er, hierin erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, dass wir ihn wirklich kennen, dass wir wissen, wer er ist, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt, aber hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner. Der nächste Test. Johannes, das sind viele Tests, Tests kennen wir gerade, gell? Überall Test, sonst kommst du nicht rein. So, hier ist auch ein weiterer Test. Auf diesem Test steht echt oder nicht echt. Wir können sagen, hat man den Geist oder hat man ihn nicht? Und er sagt, woran erkennt man das? Das ist das Gleiche, was Jesus gelehrt hat in Johannes Kapitel 14. Wer meine Gebote hält, von denen kann man sagen, welche Gebote? Welche Gebote? Die 10 Gebote? Nein, wir verstehen das, darum geht es nicht. Denn wir wissen, durch das Halten der Gebote können wir niemals gerechtfertigen, können wir niemals unser Herz zur Ruhe bringen. Schaut mal, wie Johannes das jetzt schreibt. Er sagt Vers 5, wer aber sein Wort hält, indem es die wahrhaftige Liebe Gottes vollendet. Wer sein Wort hält, wer sein Gebot hält, in dem ist die Liebe vollendet. Was meint Johannes damit? Ja, der liebt wirklich Gott. Warum? Ja, weil er sein Wort hält. Wer Gott liebt, hält oder tut, was Gott sagt, das ist ein Liebesbeweis. Wer also sein Gebot hält, von dem kannst du sagen, ja, der liebt wirklich Gott. Diese Liebe ist vollendet. Diese Liebe hat sein Denken und sein Verhalten so eingenommen, dass man das sieht. Er tut es. Warum? Aus Liebe. Nicht, weil er muss, nicht, weil er sonst verloren geht, weil er liebt. Seine Motivation, Dinge zu tun, sein Wort zu halten, ist Liebe. Das ist, was Johannes hier sagt. In dem ist die Liebe vollendet, sichtbar geworden, offenbar geworden. Das heißt, zur Realität geworden. Er sagt nicht nur, ich liebe Gott, ich liebe Jesus. Es ist wirksam in ihm, er lebt danach. Es ist weit mehr wert als nur sagen. Sagen kann es jeder. Aber die Liebe erweist sich als wirklich Kraft und echt, wenn sie dann gelebt wird. Und das ist, was Johannes sagt. Also wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Das nächste. Das ist ein Erkennungszeichen. Ich bin in Gott. Ich habe Gemeinschaft mit ihm. Warum? Ich habe seine Liebe in mir. Ich habe seine Liebe in mir. Worin zeigt sich seine Liebe in mir? Ich tue das, was er sagt. Was ist das, was er sagt? Vers 7. Geliebte, nicht ein neues Gebot schreibe ich euch, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. Wiederum schreibe ich euch ein neues Gebot. Herr Johannes, kannst du dich nicht entscheiden? Schreibe ich jetzt doch noch ein neues? Johannes erinnert, deswegen sage ich, er verarbeitet das, was er bei Jesus gelernt hat. Er sagt, letztendlich, ich sage euch doch nichts Neues. Ich bringe euch nichts Neues. Ich gebe euch ein altes Gebot. Von welchem alten Gebot redet? Ja, Jesus hat es doch schon gesagt. Er hat es doch gesagt. Er hat uns doch dieses neue Gebot gegeben. Aber Johannes sagt, ich schreibe es euch neu. Ich sage es euch neu. Man kann das so verstehen, wenn er sagt, wiederum schreibe ich euch ein neues Gebot. Man kann es so verstehen, ich schreibe es euch nochmal neu. So, wollt ihr es nochmal hören? Ich kann es euch nochmal schreiben. In dieser Richtung kann man es verstehen. Oder man kann es verstehen, er schreibt, ich schreibe euch dieses neue Gebot. Warum neu? Ist es im Gegensatz zu dem alten? Im Gegensatz zu den Geboten hat Jesus in seinem Buch ein neues Gebot aufgestellt. Und Johannes sagt, ich schreibe euch dieses neue Gebot. Wie man auch, in welche Richtung geht, es geht um diese Stoßrichtung. Johannes sagt, unsere Liebe zu Gott ist darin vollendet, wenn wir das tun, was er sagt. Und was sagt er? Er gibt uns ein Gebot. Und das Gebot kennen wir. Wir wissen, was er uns gesagt hat. Und was sagt er? Wir sollen die Brüder lieben, richtig? Das ist keine große neue Erkenntnis. Das wissen wir. Und jetzt schaut mal, was er sagt, Vers 10. Wer seinen Bruder liebt, bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. So, das ist das. Im Licht bleiben bedeutet, im Bewusstsein meiner Abhängigkeit, in meiner Schwachheit, meiner Sünde zu bleiben. Vor Gott, die Sünden bekennen. Und den zu lieben, der genauso diese Liebe von Gott braucht. Nicht nur braucht, bekommt. Denn für Jesus ist für ihn genauso gestorben für die Sünden wie für dich, oder? Er hat genauso viele Fehler wie ich. Ich darf Fehler machen, er darf keine Fehler machen. Ich darf sündigen, er darf keine Sünden begehen. Oder? Mir soll vergeben werden, ihm aber gefälligst erst, wenn er sich bei mir entschuldigt hat. Das ist nicht die Art und Weise der Liebe Jesu zu uns. Wer seinen Bruder liebt, bleibt im Licht. Woher will ich wissen, dass ich Gemeinschaft mit Gott habe, dass ich im Licht stehe? Wenn ich den Bruder liebe. Willst du wissen, ob du im Licht bist? Das ist ein Kennzeichen. Vers 11, wer aber seinen Bruder hasst, ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Der hat keine Ahnung, wohin geht. Wer seinen Bruder hasst, der hat keine Ahnung, wohin sein Weg geht. Wer seine Geschwister hasst, der hat keine Ahnung, wohin geht. Dann kannst du dir wirklich nicht deines Heils gewiss sein. Da bist du nicht im Licht. Nicht im Licht der wahren Erkenntnis Gottes, seines Wesens, seines Handelns an uns. Mach mit mir einen Sprung ins dritte Kapitel. Zwischendurch kommen auch so gute Wahrheiten, aber es ist ja nur ein kurzer Exkurs und nicht eine Auslegung vom ersten Johannesbrief. Aber nur damit es auch einordnen, warum Johannes dann darüber schreibt, liebt nicht die Welt, noch was in ihr ist. Wer die Welt liebt, liebt Gott nicht. Wie er das gegenüberstellt. Und redete von den Antichristen und all diese Dinge, Lust der Augen und so. Das ist alles in diesem Kontext. Er zeigt, wer in der Finsternis ist, der hat keine Augen, keine Liebe für Gott und noch für die Nächsten. Seine Liebe ist auf andere Dinge ausgerichtet. Das ist, so macht es Johannes und stellt das gegenüber und offenbart einen Geist des Antichristen. Der ist alles andere als Gott und die Brüder liebend. Das ist alles andere als das, sondern ist weltliebend. Und das arbeitet Johannes dann aus, kehrt aber immer wieder zu der Wahrheit zurück, kehrt immer wieder an den Punkt zurück, wo er sagt, aber wir reden ja darüber, dass ihr wisst, dass ihr seid, gell? Nochmal, woran könnt ihr erkennen, dass ihr Kinder Gottes seid? Kapitel 3, Vers 11. Denn dies ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Also dreht er nochmal eine Schleife. Ich liebe das. Das ist so meine Art des Lesensunterrichtens. So drehen, 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 wiederholen, kurz abschweifen, wieder zurückkommen. So, das habe von den Besten gelernt. Ja. Das ist Jakobus, das ist Johannes, das ist Offenbarung, das ist immer wieder das hebräische, zirkulare Denken. Dinge nochmal neu ansprechen, aus einem anderen Blickwinkel betrachten, präzisieren, tiefer gehen und dann irgendwann mal hoffentlich mal auch auf den Punkt kommen. So, das ist, was Johannes aber hier auch macht. Also kommt er wieder darauf hin und sagt, okay, das ist die Botschaft. Erinnern wir uns, die Botschaft ist, liebt einander. Das ist Erkennungszeichen, dass ihr mir gehört, liebt einander. Dann spricht er über Kain und Abel, das habe ich letztes Mal getan. Und er sagt, so nicht. Hassen? Nee, das ist ein Beweis, dass man es nicht ist. Aber wer liebt, ist aus Gott. Vers 14, wir wissen, merkt ihr, wie oft hier drin steht, wir wissen. Nicht wir vermuten, nicht wir hoffen. Es ist eine Zuversicht. Wir wissen, das ist so, 1 + 1 = 2. Das ist schon so einfach, dass man sich nicht traut zu sagen, gell? Genauso ist es. Wer den Brüder liebt und Sünde bekennt, der ist ein Kind Gottes. So einfach ist das. Das ist wie 1 + 1. In aller Ehrfurcht, das ist wie Mathe. Das ist, man kann es prüfen. Es gibt eine Prüfung, man kann Prüfung ablehnen, kann man es wissen. Hat man es bestanden oder nicht? Das ist ein Test. Ja. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Das ist ein Test. Weißt du, ob du den Tod überwunden hast? Nicht, ob du ihn überwinden wirst. Überleg, wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind. Schon, es ist schon vollbracht. Das ist Wahnsinn, oder? Was für eine Zusage. Du bist schon aus den Toten auferweckt worden. Zumindest geistlich hast du das schon getan. Woher weiß ich das? Weil wir die Brüder lieben. Denn nebenbei, als du dann gestorben bist, ist dein altes Ich, dein Ego gestorben. Und als du auferstanden bist, hast du ein neues Leben bekommen, eine neue Gesinnung bekommen, einen neuen Geist bekommen. Und dieser Geist ist der Geist der Liebe. Darum weiß ich, dass ich im neuen Leben bin, weil ich Anteil habe am Leben Jesu. Das ist ein Prüfkriterium. Vers 16. Wie oft er das wiederholt. Hieran haben wir die Liebe erkannt. Man kann das erkennen. Hier haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Oh, wir kennen die Liebe, wir verstehen, er ist für unsere Schuld gestorben. Er ist für uns gestorben. Und jetzt Vers 17, ich lese noch mal. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wir haben verstanden, wir haben die Liebe begriffen. Liebe bedeutet Selbstaufopferung, Liebe bedeutet Selbsthingabe, Erniedrigung. Das haben wir verstanden, weil wir Jesus kennen. Wir haben seine Liebe zu uns begriffen. Woher weißt du, dass Jesus dich liebt? Woher weißt du das? Du weißt es doch, weil er für dich am Kreuz gestorben ist, oder? Seine Liebe zeigt sich zu dir wie? In einer Tat. Das ist seine Liebe. Er starb für dich. Er hat was getan. Er hat nicht nur gesagt, Willi, ich liebe dich. Danke, Jesus. Echt schön. Nach 3 Wochen, Jesus, liebst du mich wirklich? Kannst du nochmal sagen? Ja, kannst du nochmal sagen, ich liebe dich. Oh, danke. Nach 3 Monaten, liebst du mich immer noch? Hey, kannst du mal vielleicht aufschreiben? Ja, ich liebe dich. Ich liebe dich, Willi. Nach einem halben Jahr. Hast du es wirklich so gemeint, wie du es aufgeschrieben hast? Kannst du nochmal sagen? Kannst du nochmal anders schreiben? Ja. Und immer und immer und immer und immer und immer wieder. Und Jesus sagt, okay, ich zeig's dir. Okay, ich beweise dir. Was wäre der stärkste Beweis, dass du wirklich glauben kannst, ich liebe dich? Ich sterbe für dich. Das ist eine Tat. Das war ein Liebesbeweis. Gibt es mehr als das? Es gibt nicht mehr. Kannst du, ja, oh Jesus, ob du mich wirklich liebst, weiß ich nicht. Könntest du nochmals sterben? Absurd, oder? Deswegen sagt der Hebräerbriefschreiber übrigens, wenn einem das nicht reicht, wer das alles gesehen, geschmeckt und gehört hat, und das nicht, Jesus kann nicht noch einmal sterben als größerer Beweis. Wem das nicht reicht als Beweis, es gibt nicht keinen größeren Beweis der Liebe als das Sterben. Also, ist die Liebe, von der wir reden, liebe Geschwister, so wichtig, ist die Liebe, von der wir hier reden, eine Tat? Wenn Jesus sagt, liebt einander, wie ich euch geliebt habe, daran wird man erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Von was redet er? Habt Gefühle füreinander. Habt Sympathien. Habt Hormonewallungen. Von was redet er? Redet er von Zuneigung, Empathie? Redet er von all diesen Dingen? Nein, er redet nicht davon. Wir definieren Liebe, ich fühle mich so schön und in seiner Gegenwart, ich fühle mich so angenehm, es fühlt sich einfach gut an, ich kann es nicht erklären, es fühlt sich so gut an. Die anderen können es erklären, ich würde einfach gerne immer in seiner Nähe sein. Er sagt immer so schöne Sachen zu mir. Liebe, nochmal, bitte, bitte versteht mich nicht falsch, Gott hat uns so gemacht, dass wir Dinge spüren. Er hat unsere Hormone auch gemacht. Er hat auch gemacht, dass wir Freude empfinden. Das ist etwas von ihm, das ist etwas Gutes. Aber das sind so Nebenwirkungen, das sind so Früchte an einem Baum. Der Baum ist aber das Eigentliche, die Früchte sind so Zugabe, die wirklich schmecken. Die Liebe ist in erster Linie und das Wichtigste eine Tat, das wisst ihr. Aber das müssen wir wirklich immer wieder aufs Neue durchbuchstabieren und nicht vergessen. Denn wenn er heißt, liebt einander, dann sage ich, wie soll ich einander lieben, wenn ich da nichts empfinde, oder? Wenn ich keine Zuneigung spüre, wenn ich seine Gemeinschaft gar nicht genieße, wenn ich auch seine Gemeinschaft gar nicht suche, wie soll ich ihn lieben? Du sollst ihm die Füße waschen, auch wenn er stinkt. Das ist Liebe. Liebe tut etwas. Ist eine Tat. Wenn Jesus sagt, liebt einander, dann sagt er, tut einander etwas. Nicht fühlt füreinander etwas. Ja, ich kann erst lieben, wenn Gefühle kommen. Ich warte auf Gefühle. Jesus, bitte schenk mir ein gutes Gefühl für dich. Nein, das ist nicht die Liebe. Er gibt dir die Kraft, nicht zu fühlen, er gibt dir die Kraft, zu tun. Denn die Bibel redet, und das ist erstaunlich, wenn sie von Liebe redet, redet die Bibel in meisten Fällen, macht ein Studium, von einer Tat, von einem Werk. Liebe ist ein Werk. Lest mit mir Vers 17. Ich merke, ich werde langsam wieder gesünder. Ich fange schon an, wieder zu überziehen. Vers 17. Wer aber irdischen, ich nehme noch Vers 16 mit. Hieran erkennen, haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig für die Brüder das Leben hinzugeben. Wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Von was redet jetzt Johannes? Du kannst sagen, ich liebe meinen Bruder, aber du tust nichts in Angesicht seiner Not. Wo ist die Liebe? Vers 18. Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten, auch nicht mit der Zunge, sondern in der Tat und Wahrheit. Das ist biblische Definition der Liebe. In dieser Liebe liebte Jesus uns in der Tat, also in einem Werk, im Handeln und in der Wahrheit. Und die Wahrheit kann auch mal wehtun. Die Wahrheit kann eben offenbaren, du bist ein Sünder. Und ich will nicht, dass du verloren gehst, darum muss ich es dir sagen. Ich müsste es ansprechen, wir müssen da was tun. Das ist aus Liebe und nicht, weil ich dich hasse. In der Tat und in der Wahrheit lieben, das ist die biblische Definition. In dieser Art und Weise hat Jesus uns geliebt. Er kam zu uns und offenbarte uns was? Die Wahrheit. Er brachte Licht und stellte uns ins Licht und offenbarte uns unsere Schuld und Sünde. Und dann nahm er diese Schuld und Sünde und brachte sie ans Kreuz. Damit Gemeinschaft möglich ist. Er hat alles getan, damit diese Gemeinschaft besteht. Wie sollen wir einander lieben? Also, wir begegnen einem Bruder, einer Schwester. Und da ist Schuld. Und was machen wir? Wir nehmen diese Schuld und schaffen sie weg. Damit Gemeinschaft möglich ist. Wohin schaffen wir sie? Wohin kannst du sie bringen, damit sie nicht zurückkehrt? Ans Kreuz. Wir bringen sie ans Kreuz und wissen, dass Jesus sowohl mich wie auch dich geliebt hat und für diese Schuld gestorben ist. Also setzen wir uns hin, knien wir uns hin, stellen wir uns hin und beten und bekennen das beide. Und glaubt mir, während dem Gebet werdet ihr beide schon merken, was im Herzen ist. Da ist das Gebet ein Wunder. Ich habe das schon so oft erlebt mit meinem Freund. Wir haben heftige Diskussionen immer wieder. gehabt. Habe schon lange nicht mehr getroffen. Wenn wir dann diskutiert haben und dann gebetet haben, dann dachte ich, hey, wieso redest du mit mir nicht so, wie du jetzt gerade betest? Wenn du so mit mir reden würdest, wie du über mich jetzt betest, dann hätten wir keine Diskussion. Er dachte bestimmt genauso von mir. Wenn wir vor Gott kommen, vor Christus kommen, dann reden wir anders. Reden wir anders zu ihm, reden wir anders übereinander. Wir nehmen Dinge anders wahr, weil wir das in seinem Licht tun. Im Licht der Erlösung, im Licht der Vergebung, im Licht der Liebe. Jesus sagt genau, wir sollen nicht nur reden. Diese Liebe, von der wir hier reden, ist nicht, wir warten oder wir tun, damit wir eine Harmonie schaffen, dass wir so ein Wohl, dass alle sich so wohlfühlen und alle so miteinander können. Alle sich gegenseitig einladen. Oh Mann, ich wollte dich auch schon mal einladen. Ich kann es in 3 Jahren. Das ist nicht die Liebe und nicht die Gemeinschaft, von der die Bibel redet. Es ist die Liebe, die Gemeinschaft. Man begegnet sich im Licht. Und im Licht bedeutet, im Licht Gottes, wie ich bin, ein Sünder. Aber wir können trotzdem Gemeinschaft haben, weil beide wissen, wir sind Geliebte, wir uns ist vergeben worden. Und darum können wir miteinander. Das ist die wahre Gemeinschaft. Wo das passiert, echte Gemeinschaft. Keine Heuchelei, kein Vortäuschen, so tun als ob. Nein, echte Gemeinschaft. Sie geschieht im Licht. Und da, wo Licht ist, ist Gott. Und da, wo Gott ist, ist Christus. Da ist der Geist Gottes und da sind sie seine Kinder. Und da ist was? Freude. Damit die Freude vollkommen ist. Die Zeit ist rum. Ich bin aber noch nicht rum. Ich nehme euch nächstes Mal weiter in die Gedanken hinein. Wir sind immer noch bei der Bruderliebe. Aber damit sind wir auch schon bei der wahren Liebe Gottes selbst. Und von daher werden wir uns noch die Zeit nehmen in der nächsten Bibelstunde und noch einmal uns diese Liebe anschauen. Ich gehe mit euch noch durch den ersten Johannesbrief noch ein paar Verse durch und dann möchte ich euch gerne etwas noch zeigen. Es gibt noch 1, 2 Aspekte, auf die ich noch eingehen möchte. Und dann schauen wir uns schon die Früchte an, die Petrus beschreibt. Und ich freue mich, dass wir dann endlich auch wieder Fortschritte in dem Petrusbrief weitermachen können und ich dann sagen kann, wir lesen jetzt einen neuen Abschnitt und nicht nur immer Vers 7, ja. Von daher, ab nächsten Mittwoch machen wir dann die nächsten Schritte. Ich möchte beten. Und dir zuerst, Jesus, vom Herzen Danke sagen für diesen neuen Bund, der es möglich gemacht hat, dass Gemeinschaft untereinander ist. Gemeinschaft mit dir, Jesus, vor allem Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater, mit dem ewigen, heiligen Gott. Und weil du unsere Sünden vergeben hast, weil dein Blut uns reingewaschen hat, darum ist Gemeinschaft möglich. Und Herr, zeig uns mehr und mehr, was es bedeutet. Vor allem führe uns in diesem Licht. Offenbare uns diese Wahrheit in deinem Licht, dass wir eben in diesem Licht Gemeinschaft untereinander haben können. Dass wir diese Liebe zueinander haben und beweisen, Herr, dass wir deine Kinder sind. Jesus, ich danke dir für dieses Wunder, wirklich für mich ein herrliches Wunder. Und lass es uns erleben, jetzt, heute Abend, morgen, in dieser ganzen Woche. Ja, Jesus, bis du wiederkommst. Amen.